Hallo und herzlich willkommen beim Podcast China Impulse, Zukunftstrends aus dem Reich der Mitte. Hier bekommst du einen Einblick in die chinesische Digitalwelt und in die neuesten Trends und Technologien aus China. Lass dich von diesen Impulsen inspirieren. Mein Name ist Alexandra Stefanow und ich habe heute René Droschmeier zu Gast. René ist Diplom-Volkswirt und arbeitet als Senior Strategy Advisor sowohl freiberuflich als auch für 365 Sherpas in Berlin im Bereich China and Asian Markets. Seit 2017 lebt und arbeitet er in China, aktuell in Yunnan im Bezirk Xishuangbanna. Schwerpunktthemen seiner Arbeit sind Public Sector Strategy, Geoeconomics und Governmental Affairs. Für den asiatischen und europäischen Markt beobachtet und analysiert er geoökonomische Entwicklungen und insbesondere Zukunftstechnologien im Kontext globaler Wirtschaftsbeziehungen. Vor seiner Selbstständigkeit war René Head of Public Sector Services und Executive Director bei Kienbaum Consultants International GmbH und hat insgesamt mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Strategie- und Managementberatung im Public Sector. René ist außerdem Gründer von China Serendipity, einer Reiseagentur, für die er zusammen mit seiner Frau Luxury-Guided Roadtrips in China für Privatkunden anbietet. Für Firmenkunden bietet die Agentur Strategie-Meetings und Workations in Westchina an. Heute ist René insbesondere deshalb hier bei China Impulse, weil er sich im Rahmen seiner Strategy-Advisor-Tätigkeit tiefgehend mit den Themen Low-Altitude-Economy, Drohnen, Flugtaxis und so weiter beschäftigt, worüber wir uns gleich ausführlich austauschen werden. René, herzlich willkommen bei China Impulse. Ich freue mich, dich hier zu haben.
Ja, danke, Alexandra. Ich freue mich sehr, hier zu sein und danke für deine Einladung.
Ja, sehr gerne. Ich freue mich auch sehr auf deine Einblicke. Als Einstieg in unser Gespräch, was ist denn überhaupt die Low-Altitude Economy? Ich habe schon angeteasert, dass es sich unter anderem um Drohnen und Flugtaxis handelt. Aber kannst du ein bisschen mehr darüber erzählen, was es mit diesem ziemlich neuen Wirtschaftszweig auf sich hat?
Ja, ich finde es insbesondere spannend, dass hier auch gleich ein neuer Begriff geprägt wird. Also natürlich kennen wir Drohnen und haben schon mal von Flugtaxis gehört. Die Low Altitude bezeichnet aber in China ein Ökosystem, das in einem neuen Wirtschaftsraum neue wirtschaftliche Möglichkeiten und Lösungen erschließen will. Mit der Low Altitude Economy bezeichnet man grundsätzlich den Wirtschaftsraum in der sogenannten Low Altitude. Das ist der Luftbereich oberhalb der Hochhäuser in städtischen Räumen, wo man fliegen kann. Das ist so in China, weil die Hochhäuser sehr hoch sind, so ab 120 Metern. Und unterhalb der Ebene, wo üblicher Passagierflugverkehr stattfindet, also vielleicht zwischen 120 und ungefähr 1000 Metern. Alternativ kann man den Bereich auch Urban Air Mobility nennen. Da liegt vom Begriff her der Schwerpunkt mehr auf der Mobility im städtischen Raum. Aber für China ist das ein strategischer Wirtschaftsraum, der neu erschlossen wird und der mehr umfasst als Mobility, auf das wir ja gleich noch eingehen werden.
Ja, als ich das letzte Mal in China war, habe ich auch hautnah die Essensdrohnenlieferung von Meituan, wenn man so will, dem chinesischen Lieferando, in Shenzhen erlebt. Ich habe einfach über die App bestellt, am Delivery Point gewartet, das war in dem Fall in einem Park in Shenzhen, und schon kam mein Bubble Tea angeflogen. Welche anderen Use Cases gibt es denn bereits in China im Bereich der Low Altitude Economy in den verschiedenen Bereichen B2C, B2B und B2G? Und wie sehen da die Value Propositions und Marktpotenziale aus?
Ja, also dann hast du ja auch schon einen Touchpoint mit dieser neuen Ökonomie in China gehabt. Grundsätzlich fasst man darunter den Einsatz von elektrisch betriebenen, batteriebetriebenen Drohnen zusammen und das geht eben vom Lieferverkehr bis hin zum Drohnentaxi. Vielleicht gehen wir mal so ein bisschen strukturiert durch die einzelnen Bereiche durch, um einen Eindruck davon zu erzeugen und zu gewinnen, dass es nicht um isolierte einzelne Bubble-Tea-Lieferungen geht, sondern dass es um einen Wirtschaftsraum geht, der hier strukturiert erschlossen werden soll. Fangen wir mal mit der B2B-Schiene an, also im Bereich der Unternehmen untereinander, ist vielleicht am entscheidendsten und am auffälligsten das Angebot, das im Moment entwickelt wird, Geschäftsverkehr in den Großstädten und den Großregionen im Osten des Landes auch in diesem Luftraum abzuwickeln. Das hat natürlich den enormen Vorteil, dass man beispielsweise in Guangzhou oder in Shenzhen oder in Shanghai als Geschäftsreisender eben nicht mehr im Straßenverkehr und im Stau feststecken muss, sondern dass man die Strecke vom Flughafen in die Geschäftsviertel der Stadt auch mit einer kleinen Taxidrohne überwinden kann. Jetzt wissen wir in Deutschland, dass davon seit Dorothee Bär schon sehr lange gesprochen wird. In China ist das allerdings Realität, und zwar Realität in dem Sinne, dass es zum einen flugfähige und zugelassene Fluggeräte gibt. Beispielsweise die Firma Ehang aus China betreibt ein Modell, das bereits eine Typenzulassung in China hat und das auf verschiedenen Teststrecken nun auch dafür zugelassen ist, Passagiere befördern zu können, beispielsweise in Guangzhou und in Shanghai. Und dieser Flug kann entsprechend gebucht werden. Es gibt noch verschiedene andere Anbieter, die das Geschäftsfeld hier entwickeln. Aber der zentrale Use Case in diesem Fall ist der Pendelverkehr auf designierten Routen zwischen Airports und Geschäftsvierteln. Im Bereich kommerzieller Nutzung ist sehr interessant, dass ein zweiter Bereich stark an Bedeutung gewinnt, nämlich der Bereich von Frachtdrohnen. Das sind nicht zwingend wie bei den Flugtaxen vertikal steigende Drohnen, aber es sind Drohnen, die sich durch zwei wesentliche Merkmale auszeichnen. Zum einen dadurch, dass sie autonom beziehungsweise ohne Piloten an Bord gesteuert werden, und auf der anderen Seite, dass sie elektrisch betrieben werden. Hier gibt es erste Prototypen, die ihre Jungfernflüge absolviert haben. Was insofern nicht ganz trivial ist, weil eine Frachtdrohne ja eine entsprechende Nutzlast aufnehmen können muss. Und chinesische Hersteller haben hier jetzt gerade aktuell entwickelt und im Januar testfliegen können, Drohnen mit 1 bis 2 Tonnen Nutzlast auf einer Strecke von bis zu 500 Kilometern. Das hört sich sehr detailreich an, ist aber ja entscheidend dafür, dass daraus auch ein Business-Zweig werden kann, wenn man in der Lage ist, größere Distanzen ohne Piloten an Bord mit entsprechender Nutzlast überwinden zu können. Ich mache mal weiter mit dem Consumer-Bereich, den du ja selbst auch schon erlebt hast. Du hast jetzt so lapidar sozusagen von deiner Erfahrung in Shenzhen gesprochen, und das ist in spannender Weise auch im Grunde genommen die Einordnung der Chinesen, wenn es um dieses Thema geht, aus ihrer individuellen Perspektive. Es gibt in China eine große Offenheit für Essenslieferservices. Die Jungs mit den gelben und mit den blauen Helmen sind hier allgegenwärtig im Stadtbild und fahren auf ihren Elektroscootern zu den Kunden und bringen entweder den Tee oder den Kaffee vorbei. Was jetzt neu ist, ist, dass diese Auslieferungen auch zunehmend mit Lieferdrohnen funktionieren. Das hat den Vorteil, dass man an Stellen kommt, wo man nicht möchte, dass da auch noch E-Scooter rumfahren, wie zum Beispiel in öffentlichen Parks oder sogar auf der chinesischen Mauer. Es gibt einen Anbieter, der heißt Meituan in China. Der hat bislang 31 Fluglieferrouten etabliert und hat schon zum Mitte des letzten Jahres berichtet, dass er damit über 300.000 Orders ausgeliefert hat in verschiedenen Lieferpunkten in Parks oder Businessvierteln. Auch auf der Großen Mauer in der Nähe von Peking, wo man nicht möchte, dass da jetzt noch Coffeeshops eröffnen, besteht die Möglichkeit, dass man sich den Kaffee einfach auf die Mauer mit der Lieferdrohne bestellen kann. Ein zweites Merkmal dieses Geschäftszweiges, wenn es um das Thema Consumer geht, sind Drohnen-Airshows. Wir haben das vielleicht alle schon mal gesehen, auch in Deutschland schon im kleinen Umfang gesehen, dass am Nachthimmel Drohnenshows dargestellt werden und damit auch in gewisser Weise einerseits eine neue Form von Entertainment erzeugen, für die es gerade in China auch eine ganz große Aufmerksamkeit und Offenheit gibt. Auf der anderen Seite aber auch mit diesen Drohnenshows, dass sonst klassische, aber ja auch sehr umweltschädliche Feuerwerk entsprechend ersetzt wird. Gerade in den letzten Monaten sind in Shenzhen 2-mal der Guinness-Weltrekord für die größten Drohnenshows hintereinander gebrochen worden. Mittlerweile werden Drohnenshows gezeigt mit über 10.000 Drohnen gleichzeitig am Himmel. Was ich besonders interessant finde, ist das Modell, das häufiger in Shanghai zu beobachten ist. Man kann dort Drohnenshows buchen als Unternehmen und die Show besteht dann daraus, dass ein QR-Code entweder am Ende der Show oder die Show besteht eben nur aus diesem QR-Code am Nachthimmel eingeblendet wird, der mit dem Smartphone gescannt werden kann. Das trifft auf eine sehr digital affine Gesellschaft, wo jeder sowieso sein Smartphone immer in der Hand hat oder mindestens griffbereit hat und wo man es absolut gewohnt ist, dass man über QR-Codes direkten Zugang zu den Produkten bekommt und direkt auf dem Smartphone einkauft. Und diese am Himmel dargestellten QR-Codes können auch tatsächlich gescannt werden und das Marktpotenzial wird bereits heute als extrem groß eingeschätzt als weiteres Marketing- und Entertainment-Element. Wir hatten eben schon ein bisschen über Flugtaxis gesprochen, die eben keine Zukunftsmusik mehr in China sind, sondern die im Geschäftsbereich jetzt etabliert werden auf den Routen zwischen den Airports und den Businessvierteln. Eine zweite Anwendung richtet sich eher an den Consumer oder an den Reisenden. Große Tourismusregionen und Anbieter in China haben in großem Umfang Flugdrohnen bestellt, um damit an den Tourismus-Spots quer über das Land besondere Angebote, neue Angebote den Reisenden zu zeigen. Man wird dort also im Laufe dieses Jahres, Anfang nächsten Jahres, Flugtaxi-Rundflüge buchen können, mit denen man sich einen neuen Eindruck von den spektakulären Landschaften in diesen Tourismusregionen verschaffen kann und wo man auch nochmal ein Differenzierungsmerkmal hat, weil jeder, der schon mal in China an Orten war, wo man sagte, es ist touristisch höchst interessant, wird sich gewundert haben über die Menschenmengen, die dort anzutreffen sind. Und gerade dieses Erlebnis, zu zweit in einer Flugdrohne sitzen zu können und einen Rundflug über die Sehenswürdigkeiten zu buchen, ist sicherlich ein einmaliges Erlebnis, das jetzt hier auch keine Zukunftsmusik mehr ist, sondern das einfach etabliert wird und gerade aufgebaut wird. Und dann kommen wir schließlich auch nicht herum, über die Flying Cars zu sprechen. Warum sprechen wir über Flying Cars? Auch deswegen, weil man aktuell in China Flying Cars bestellen kann, die Anfang nächsten Jahres ausgeliefert werden sollten. In diesem Jahr auf der Messe in Las Vegas ist ein Modell vorgestellt worden, das man heute bereits bestellen kann. Das ist die Firma XPeng, die so etwas Ähnliches, Aussehendes wie den Cybertruck Anfang des Jahres ausliefern wird. Das ist ein Dreiachser, der so ein bisschen aussieht wie ein größerer Kombi oder die Kombination aus Kleinbus und Cybertruck. Aber der Clou steckt hinten im Heck. Hinten im Heck ist nämlich eine Flugdrohne drin, eine einsitzige Flugdrohne. Und die Idee, der Use Case für dieses Modell ist, dass man damit eine Rundreise in China macht und wo man Lust hat anzuhalten, sozusagen seine Flugdrohne auspackt, so wie heute die Kameradrohne, und einen kleinen Rundflug über das Gebiet macht, das man gerade besucht. Ja, und dann gibt's vielleicht schließlich noch den Governmental-Bereich. Ich würde in diesem Podcast hier mal grundsätzlich die Themen Security und Defense ein bisschen ausblenden, weil das doch sehr speziell ist. Aber im Thema Rescue und Emergency sehen wir zum Beispiel, dass Flugdrohnen jetzt dafür eingesetzt werden, Brände in oberen Etagen von Hochhäusern zu löschen, was hier ja nicht trivial ist, weil ein übliches chinesisches Hochhaus halt zwischen 45 und 80 Stockwerken hat, wo die Feuerwehrleute bislang halt auch erstmal hochkommen mussten. Und sie haben jetzt die zusätzliche Möglichkeit, von außen an das Gebäude ranzufliegen und in oberen Etagen mit Drohnen das Feuer zu löschen. Soweit vielleicht mal ein kleiner Auszug aus den verschiedenen Use Cases, die wir hier in China sehen, und immer wieder der Disclaimer dazu, das ist nicht Zukunftsmusik und geplant, sondern das ist das, was aktuell hier in China bereits zu sehen ist.
Ja, man hört aus deinen Beispielen, manche Use Cases sind vielleicht nicht ganz so sinnvoll wie beispielsweise die Bubble Tea Lieferung. Manche sind vielleicht eher Gimmicks wie die QR-Codes am Himmel für Werbung. Aber manche sind einfach sehr sinnvoll für die Umwelt, wie die Drohnenshows anstatt Feuerwerk, was du vorhin als Beispiel angebracht hast. Oder natürlich im Safety, im Medizinbereich. Es gibt auch in anderen Ländern schon den Einsatz von Drohnen für zum Beispiel Organtransporte und solche Use Cases, die wirklich lebensrettend sind. Da gibt es ja viele unterschiedliche Beispiele, wie wir gerade von dir gehört haben. Bedeutet natürlich auch nicht, dass der chinesische Himmel schon voll mit solchen Drohnen ist und dass da nichts mehr vom Himmel zu sehen ist. Das bekomme ich ganz oft als Bedenken, wenn ich hier in Deutschland über die Low-Altitude-Economy spreche, dass die Leute gleich sagen, ja, aber was passiert, wenn dann nur noch solche Drohnen und Flugtaxis fliegen? Dann ist ja alles komplett voll und dann haben wir ja Staus im Himmel sozusagen im Vergleich zu dem, was wir jetzt auf den Straßen haben. Du hast in letzter Zeit auch in Deutschland über die Low-Altitude-Economy gesprochen, hattest du mir erzählt. Welche Erfahrungen hast du damit gemacht, wie sie hier angenommen wird?
Ja, das würde ich gerne nochmal kurz verbinden, wenn du erlaubst, mit dem, was du jetzt gerade kommentiert hast, dass manche Anwendungen nicht so sinnvoll sind. Natürlich ist die Low-Altitude-Economy, wie sie hier entwickelt ist, jetzt nicht der zwingend letzte Baustein, um die Welt zu retten. Und das ist ja auch gar nicht die Intention dabei. Aber in einem Land, wo man grundsätzlich sein Essen sich liefern lässt, ist es einfach eine zusätzliche Möglichkeit, das Essen ankommen zu lassen und eröffnet damit natürlich auch ein wirtschaftliches Potenzial. Und ich glaube, dass das auch ein Punkt ist, der in der deutschen Gesellschaft vielleicht noch besser gehört werden könnte und wofür ich gerne werben würde, ist diese Offenheit für die Technologie der Zukunft sozusagen auch mit den wirtschaftlichen Aussichten zu verbinden. Ich bin natürlich auch Volkswirt und deswegen halt gerade an dieser Perspektive auf das Thema interessiert und sehe halt einfach darin den Nutzen, dass es einen bislang unbearbeiteten Wirtschaftsraum gibt, der Möglichkeiten eröffnet. Und diese Möglichkeiten zu nutzen, da gibt es halt den sehr strategischen Ansatz, der mit vielen praktischen Einzellösungen unterlegt wird, wie wir ihn in China sehen. Aber zurück zu deiner Frage, weil ja für den Podcast in Deutschland sicherlich auch interessant ist, wie grundsätzlich die Wahrnehmung auf andere Länder ist und was ich auch erlebt habe. Ich sehe da schon auch eine gewisse Diskrepanz in der Rezeption und in der Wahrnehmung dieses neuen Wirtschaftsraums. Grundsätzlich würde ich sagen, wie du ja auch schon gesagt hast, das ist jetzt ja auch nicht alles fremd in Deutschland, denn es gibt beispielsweise in Berlin Testrouten, wo die Kliniken schon zur Zeit der Corona-Pandemie miteinander verbunden wurden, um Impfstoff auszuliefern oder andere lebensnotwendige, heilige Medikamente oder Organe. Es gibt auch in Lüdenscheid, wie ich gelernt habe, bereits eine fest installierte Lieferdrohnenroute, die erste in Deutschland, die auch gut genutzt wird. Insofern sehen wir Teile dieser Economy auch in Deutschland. Was wir auch in Deutschland allerdings sehen, ist den großen Struggle rund um die Firmen Lilio und Volocopter, die es bis heute nicht geschafft haben, im deutschen oder europäischen Raum mit Passagieren fliegen zu dürfen, was in erster Linie wohl eine Frage der Regulatorik ist. Wenn ich mit Einzelpersonen in Deutschland spreche, dann wird das Thema dann interessant, wenn wir über einzelne Use Cases sprechen und uns ansehen, wie in China Menschen und Unternehmen tatsächlich davon profitieren. Aber natürlich auch viel Ressentiments Richtung, das ist zu viel Science Fiction, oder wir erinnern uns an das Feedback, das Dorothee Bär mit ihren Flying Taxis vor ein paar Jahren noch bekommen hat und mit dem man eigentlich diese Technik auch nach wie vor in meiner Wahrnehmung noch in die Zukunft verschiebt, aber sie nicht als wirtschaftliche Möglichkeit in unmittelbarer Nähe der nächsten ein, zwei Jahre tatsächlich versteht. Vielleicht eine letzte Wahrnehmung noch, die ich sehr spannend fand in den letzten Wochen. Als Unternehmen der 365 Sherpas sind wir auch an diesem Thema dran und haben mit verschiedenen Anbietern bereits Gespräche darüber geführt, was sie über den Markteintritt in Deutschland und in Europa denken. Und aufmerksam bin ich geworden, extrem spannend könnte man jetzt sagen, aber auch alarmierend war eine Rückmeldung, dass gesagt wurde, als chinesischer Anbieter haben wir für die nächsten Jahre den deutschen und europäischen Markt beiseite gelegt. Warum wurde dieses Feedback gegeben? Nicht deswegen, weil der Markt nicht wirtschaftlich interessant eingeschätzt worden ist, sondern deswegen, weil die Regulatorik in Europa und in Deutschland als so hochrangig eingeschätzt wird, dass es auf absehbare Zeit, nämlich für die nächsten 5 bis 10 Jahre, sich für die Firmen nicht lohnt, in diesem Bereich in Europa zu investieren. Weil auf der anderen Seite andere Regionen dieser Welt dieser Technik insofern offener gegenüberstehen, als dass Staaten mit schnellerer und agilerer Regulatorik auf dieses Angebot eingehen. Und das sollte sich, denke ich, in Deutschland man nochmal stärker bewusst machen, dass diese regulatorischen Hürden dazu führen, dass Wirtschaftsräume nicht erschlossen werden und dass das Geschäft unter Umständen an andere geht.
Ja, du hattest vorhin auch EHang als einen der führenden chinesischen Hersteller von Luftfahrzeugen erwähnt, von diesen Luftfahrzeugen speziell, die senkrecht starten und landen können. Und hast kurz was zum Thema Markteintritt gesagt, beispielsweise Europa oder Deutschland. Kannst du da ein bisschen mehr dazu erzählen, welche Voraussetzungen nötig sind, so dass solche unbemannte Fluggeräte auch in Deutschland zum Beispiel fliegen können? Du hast ja schon ein bisschen was zum Thema Regulatorik gesagt, auch zum Thema Technologieakzeptanz. Wie entwickelt sich das Ganze? Siehst du das in den nächsten Jahren kommen oder wie lange würdest du einschätzen, dass es noch dauern würde?
Ja, ich denke, dass es auch daran sich entscheiden wird, wie die deutsche Politik und die deutsche Gesellschaft jetzt in den nächsten Monaten und in der unmittelbar nahen Zukunft mit Themen wie Technologie und ökonomische Entwicklung in den nächsten Jahren umgehen wird. Natürlich ist das ein sensibler Bereich, weil es geht ja am Ende darum, dass entweder irgendetwas über unseren Köpfen fliegt oder dass wir mit einem neuen Gerät uns in der Luft bewegen, was natürlich grundsätzlich mal gefährlich ist. Das ist schon klar. Und deswegen muss es Anforderungen und Regulatorik geben. Einerseits bezieht die sich auf die eigentlichen Fluggeräte. Sie bezieht sich aber auch auf die entsprechende Infrastruktur, die vorhanden sein muss. Und sie bezieht sich auf die Piloten, denn wenn wir von dieser besonderen Ökonomie und von diesen besonderen Fluggeräten sprechen, dann heißt das ja nicht, dass sie wahllos ungesteuert durch die Gegend fliegen. Die Piloten sind nur woanders. Die Piloten sind in einer landbasierten Station und fliegen entweder dort live oder die Routen, auf denen die Geräte fliegen, sind vorprogrammiert und müssen entsprechend überwacht werden. Das muss natürlich als Infrastruktur entsprechend aufgebaut werden. Und auf der anderen Seite müssen die Fluggeräte natürlich einer gewissen Unfallsicherheit entsprechen. Auch dazu vielleicht mal so ein kleiner Messpunkt, der mir in den letzten Monaten begegnet ist. Es gibt eine Anforderung der Europäischen Luftfahrtbehörde an die Zulassung eines Fluggerätes hinsichtlich seiner Unfallsicherheit. Und man erwartet eine Unfallsicherheit von circa 1:1, beziehungsweise das Gerät, das im Moment beispielsweise von der Firma EHang in den Markt gebracht wird und in verschiedenen Ländern, unter anderem in China, in Norwegen und in Staaten Middle East, bereits eine Flugzulassung mit Passagieren hat, bietet ab Werk eine Unfallsicherheit von 1:1 Million. Das heißt, bei 1 Million Flüge kann es theoretisch einen Unfall geben. Diese Sicherheit bietet dieses Gerät. Die Europäische Luftfahrtbehörde erwartet allerdings von der Firma eine Unfallsicherheit von 1:1 Milliarde. Das ist ungefähr die Unfallsicherheit, die der Straßenverkehr heute mit Autos in Deutschland abbildet oder die Mischung aus Straßenverkehr und Bahnverkehr bietet entsprechend diese Unfallsicherheit. Das ist aus Sicht der Hersteller natürlich eine Riesenhürde, die dort aufgebaut wird, wenn man von einem Unfallniveau von 1:1 Million, mit dem sich große Märkte zufrieden geben, steigern muss, auf eine Unfallsicherheit von 1:1 Milliarde. Das ist entsprechender Aufwand hinsichtlich der Hardware, aber auch hinsichtlich Research und Development, den die Firma hier betreiben muss, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Und damit stellt sich meines Erachtens die Frage an Europa, an Deutschland, an behördliche und staatliche Strukturen. Ist das Niveau, das man erwarten sollte? Und ist es strategisch schlau, Zukunftstechnologien mit einer Erwartung, regulatorischen Erwartung zu versehen, die nahezu ausschließt, dass jemals irgendetwas passieren wird. Darüber kann man natürlich unterschiedliche Auffassung sein. Wir können hier nur sozusagen aus der Marktbeobachtung feststellen, dass das Markteintrittshürden sind, die es im Moment unattraktiv machen, in Europa diese Geräte fliegen zu.
Ja, interessant, das mit der Unfallquote war mir auch nicht bewusst. Das hatte ich auch noch nicht gehört, welche Unterschiede da, beziehungsweise was erwartet wird von einer solchen neuen Industrie. Du hast ja vorhin schon einige Best Practices angebracht. Du hast über Use Cases gesprochen. Du hast jetzt auch über die Regulatorik gesprochen, wieso sie überhaupt wichtig ist. Welche Schattenseiten, würdest du sagen, kann die Low-Altitude-Economy auch haben? Ein bisschen was hast du gerade schon angerissen, aber gibt es noch Schattenseiten, die dir einfallen, die eintreten könnten?
Na, selbstverständlich hat jede Technologie und erst recht jede neue Technologie Schattenseiten. Gehen wir nochmal auf die Unfallgefahr kurz ein. Ich hatte eben schon gesagt, man fliegt natürlich und würde man runterfallen, ist es natürlich grundsätzlich immer kritischer und wird wahrscheinlich auch zum Tod führen, wenn man aus großer Höhe runterfällt, als wenn man nur einen Unfall mit einem Auto hat. Das ist schon richtig. Insofern ist die Anforderung sicherlich berechtigt, hier große Hürden einzubauen. Aber wenn man die Anforderungen so hoch hängt, dass man halt nicht vorankommt oder dass man sich nicht mehr bewegen kann, dann wird die Entwicklung eben woanders sein. Weitere Schattenseiten, auch das muss man natürlich sagen, ist der Lärm oder das sogenannte Noise Management. Da darf man allerdings zum Beispiel im Moment auch China nicht unterschätzen. In China ist man zum Beispiel fast gar keinen Helikopterflug gewöhnt. Das heißt, Menschen in den Städten sind es eigentlich nicht gewohnt, dass irgendetwas, was Lärm macht, über den Köpfen fliegt. Und insofern ist gerade auch die chinesische Gesellschaft durchaus sehr empfindlich dafür, wenn Lärm am Himmel produziert wird. Und die Hersteller werden jetzt auch in einer weiteren Iteration der Regulatorik dazu gebracht, mehr Augenmerk auf das Noise Management zu legen und die Fluggeräte leiser zu machen vor allem. Inwieweit Vogelschutz, was einem so als erstes einfallen würde, wirklich ein Thema ist, habe ich in meinen Analysen bislang auch noch nicht rausfinden können. Vermutlich liegt es daran, dass diese neue Ökonomie vor allem in urbanen Regionen bislang stattfindet und dass Regionen sind, in denen in der Regel jetzt auch keine bedrohten Vogelarten fliegen. Insofern scheint das kein größeres Problem zu sein.
Ja, super spannendes Thema. Das ist halt so eine richtige Zukunftstechnologie, wie du vorhin auch schon gesagt hast. Also genau das, worüber ich in diesem Podcast super gerne spreche, weil sich da einfach total viel tut. Das steht alles noch relativ am Anfang, obwohl man in China natürlich schon, wie wir heute auch gehört haben, sehr, sehr viel ausprobiert und sich sehr viel, sehr schnell auch entwickelt. Aber es ist eben einfach ein Thema, wo man auch nicht genau einschätzen kann, wie sich das weiterentwickeln wird, wann wir das auch hier bei uns in Deutschland und Europa haben werden. Und ja, das ist einfach genau dieser Bereich, über den ich hier auch sehr gerne spreche. Als Zusammenfassung unseres Gesprächs heute, was würdest du sagen, was könnte Deutschland von Chinas Vorgehen in dieser Low-Altitude-Economy lernen?
Ja, ich habe mir in diesen Gesprächen immer vorgenommen, zuerst darüber zu sprechen, wenn die Frage gestellt wird, was kann Deutschland davon lernen? Vor die Klammer würde ich ziehen, Deutschland sollte das Lernen lernen. In den vergangenen Jahren ist China vielfach kritisiert worden als Copy-Werkstatt und als Land und Nationen, das eben von anderen kopiert und dann die Dinge selbst in den Markt bringt. Dahinter steckt aber eine chinesische Philosophie, die das Kopieren als eine Form des Lobes bezeichnet. Und warum erwähne ich das vorweg? Weil ich in Deutschland oft die Wahrnehmung habe, Deutschland kommt aus seiner Geschichte als Made in Germany, als große Marke, als Land von Ingenieuren und Entwicklern und lebt teilweise immer noch so ein bisschen in der Tradition, dass alles, was aus Deutschland ist, erstens das Perfekte sein muss, aber zweitens auch das perfekte und das beste Modell entsprechend ist. Insofern hier mit etwas mehr Demut ranzugehen und wirklich den Willen zu haben, wir schauen mal genauer hin, wir blenden dabei die Schattenseiten nicht aus, aber wir schauen mal genauer hin, wie das ja jetzt beispielsweise auch die Automobilhersteller machen. Was können wir von China lernen? Ist nochmal eine Grundkompetenz, die sich noch stärker in der deutschen Wirtschaft meines Erachtens etablieren könnte und auch in der deutschen politischen Führung. Und wenn wir dann hinschauen, was sehen wir dann? Ich habe mir drei Punkte für unser Gespräch vorgenommen. Das eine ist strategisches Governmental Leadership. Was meine ich damit? In China kann man auch viel kritisieren und vielleicht die Nase drüber rümpfen. Es gibt sogenannte Fünfjahrespläne oder staatliche Entwicklungspläne, die allerdings auch letzten Endes als strategische Leitlinien für Regionen und Unternehmen hier im Land verstanden werden. Und dort definiert die Regierung schon, was sie unter Zukunftstechnologien versteht, beispielsweise die Low-Altitude-Economy. Und dadurch triggert sie in den nachgeordneten Behörden, in den Regionen des Landes und in den Unternehmen des Landes die Aufmerksamkeit für diese Themen und gibt eine gewisse strategische Leitlinie dafür, was in der Zukunft als denkbar erscheint in der ökonomischen Entwicklung. Darüber hinaus tritt der Staat hier in China häufig als Käufer auf und gerade in diesem Bereich, in dem zum Beispiel Tourismusregionen diese Fluggeräte einkaufen. Dadurch generieren die Unternehmen Referenzkunden und dadurch generieren sie Umsätze, mit denen sie die nächste Entwicklungsiteration wieder finanzieren können, sodass unmittelbare Subventionen immer weniger nötig sein werden. Also strategisches Governmental Leadership wäre das erste Merkmal. Das zweite Merkmal möchte ich hervorheben und es richtet sich an die Gesellschaft, nämlich Neugier statt Bedenken, Offenheit für neue Technologien. Ein Beispiel dafür, wir haben jetzt heute über Low-Altitude-Economy gesprochen, aber ein ebenso spannender Wirtschaftszweig ist die Entwicklung der Robotics in China. Und warum erwähne ich das? Weil beispielsweise beim chinesischen Neujahr vor 2 Wochen im chinesischen Staatsfernsehen, das von sehr, sehr vielen Menschen wie die Silvestershow in Deutschland früher im Fernsehen hier geschaut wird, die Tänzerinnen zusammen mit humanoiden Robotern aufgetreten sind. Und wenn man das jetzt verbindet mit der Strategie der politischen Führung, dann sieht man, dass auch solche Elemente genutzt werden, um die breite Öffentlichkeit an zunächst einmal völlig fremd erscheinende Dinge heranzuführen und damit eine Offenheit zu triggern und damit zu unterstützen, dass Menschen sich für neue Technologien öffnen, ohne deren Schattenseiten zu ignorieren. Und ein drittes, was man lernen kann, ist Speed. Der berühmte China Speed, den wir hier sehen und der sich in vielen Aspekten widerspiegelt und der eben auch zeigt, dass chinesische Firmen, wenn sie über deutschen Markteintritt sprechen, in Monaten denken und nicht in Jahren. Deutschland tut gut daran, auch in solchen Dingen zu versuchen, einfach schneller zu werden, denn die Entwicklung ist einfach rasant hier in China. Zusammengefasst würde ich vielleicht nochmal sagen, auch da, was kann Deutschland mitnehmen? Die Überschrift ist einfach, die Volkswirtschaft in Deutschland muss sich weiterentwickeln und muss neue Chancen nutzen. Allerdings, wie wir das im Business-Kontext sagen, Brownfield Transformation, also bestehende Wirtschaftszweige zu transformieren, ist erstens sehr aufwendig und hat in der Vergangenheit auch vielmals nicht so richtig gut funktioniert. Und deswegen der Tipp an Deutschland, noch stärker auf Greenfields, also unbearbeitete Wirtschaftszweige, das Augenmerk zu richten, diese zu erkennen und ihre Chancen zu nutzen. Auch das ein übergreifender Punkt, den Deutschland sicherlich von China lernen kann.
Ja, das Lernen finde ich sehr schön als Appell. Und das hängt, wie du schon gesagt hast, sehr eng zusammen, auch mit Konzepten von Innovation und Kreativität, die in China beispielsweise ganz anders sind als bei uns. Du hast auch schon über das Kopieren gesprochen, was in China ja ganz anders angesehen wird und wo eben, solange ein Produkt oder ein Service auch weiterentwickelt wird, wird das anfängliche Kopieren nicht als was Schlimmes empfunden, sondern man geht davon aus, man lernt durch das Kopieren und kann dann nach und nach weiterentwickeln und muss nicht von Anfang an, wie du schon gesagt hast, was wir hier eher erwarten in Deutschland, muss nicht von Anfang an das perfekte Produkt auf den Markt bringen, sondern man kann nach und nach verbessern und weiterentwickeln. Ich kann mir vorstellen, dass gerade zu diesem Thema auch sehr viele Fragen von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen kommen werden. Wo können Sie dich denn online finden?
Ja, am besten über LinkedIn. Ich publiziere regelmäßig über LinkedIn. Ich werde aber auch in der Zukunft für The Pioneer als Expert Zukunftstechnologien aus China berichten und beobachten. Und natürlich über meine Adresse bei den 365 Sherpas stehen wir für Beratung rund um dieses Thema gerne zur Verfügung. Also erster Tipp, verlinkt euch gerne mit mir auf LinkedIn. Ich habe Spaß daran, über dieses Thema auch mit interessierten Leuten zu diskutieren.
Ja, ich glaube, das hat man heute auf jeden Fall gemerkt, dass du sehr viel Spaß an diesem Thema hast. Und jetzt zum Schluss noch zwei Fragen, die ich jedem Interviewpartner stelle. Hast du eine Empfehlung für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen, welche Internetressource sie nutzen sollten oder welches Buch sie sich jetzt unbedingt anschauen sollten, um China besser zu verstehen?
Bei dem Buch oder der Frage nach dem Buch, das fand ich schon spannend. Ich glaube einfach, die Entwicklung im Technologiesektor ist einfach zu schnell, um sie in einem Buch zu fassen, das dann mit der Auflage dann doch wieder überholt ist. Insofern würde ich empfehlen, legt euch einen WeChat-Account zu. Das ist das chinesische WhatsApp, aber auch in Deutschland zu bekommen und versucht euch dort mehr eine Timeline aufzubauen, um auch technologische Berichte dort und Einblicke aus dem technologischen Alltag in China zu gewinnen. Das andere ist LinkedIn. Natürlich nutze ich sehr stark, um mich weiter zu informieren und China-Themen auf Substack zu abonnieren und dort zu lesen, sind wichtige Quellen, die dann auch auf Englisch oder sogar in Deutsch lesbar sind, um sich mit diesen Themen zu beschäftigen.
Sehr schön. Danke für deine Empfehlungen. Das stimmt. Das ist ja auch meistens der persönliche Kontakt, der einen am meisten weiterbringt mit Austausch, Unterhaltung, hören, was andere erleben und was andere beobachten, gerade wenn sie in China vor Ort sind. Das ist meistens viel wertvoller als ein Buch zu lesen, obwohl Bücher natürlich auch als Grundlage, um China überhaupt besser zu verstehen, gar nicht zu verachten sind. Aber du hast natürlich recht, im Technologiebereich ist es etwas, was sich doch sehr schnell entwickelt, wo man doch eher auf das Internet zurückgreift oder auf andere Leute, die sich damit auskennen. Und zum Schluss auch, wenn du nur eine kurze Auflistung machen müsstest, was sind für dich die aktuellen Top-3-Themen, Top-3-Trends in der chinesischen Tech-Welt?
Ja, auch da fiel es mir total schwer, mich zu entscheiden, weil fühlt jeden zweiten Tag neue Entwicklungen rauskommen. Ich habe mich aber entschieden für drei Themen. Das eine Thema ist Robotics. Zum einen die besondere Form der humanoiden Roboter, die hier in China sehr stark vorangetrieben werden, und die sogenannten Quadrupeds, also Robo-Dogs, hundeähnliche Roboter, wie wir sie vielleicht auch von Boston Dynamics bereits schon gesehen haben. Aber das ist eine Spezialität in China, die als nächstes und parallel zu den Flugdrohnen hier in großem Umfang entwickelt wird und die ebenso zur nationalen Entwicklungsstrategie im Bereich Tech gehören. Dann ist mir aufgefallen, dass ein spannendes Thema in der Zukunft im Kontext der KI-Entwicklung das Thema Rechenzentren in der Tiefsee sein werden. Auch da muss man erstmal gedanklich hinterherkommen. Was soll das und was bringt das? Das bringt zum Beispiel reduzierte Kühlkosten und die Möglichkeit, dem aktuellen Rechenzentrum, das in der chinesischen Tiefsee ausprobiert wird, 7000 DeepSeek-Anfragen pro Sekunde vornehmen zu können und damit Leistungsfähigkeit im KI-Bereich zu maximieren. Und das dritte Thema, das ich ausgewählt habe, wäre für mich Raumfahrt. China hat als nächstes weiteres ganz klares strategisches Thema, die Raumfahrt identifiziert mit unter anderem verschiedenen Mars-Missionen. Und wir sehen hier jetzt nicht den Wettlauf der Russen gegen die Amerikaner meines Erachtens, sondern wir sehen den neuen Wettlauf China gegen Elon Musk. Wer ist der Erste auf dem Mars? 2028 plant China das erste Mal Material vom Mars zurück zur Erde zu bringen. Da wird Elon Musk im Moment wahrscheinlich auch sehr stark drüber nachdenken, wie er da ein paar Monate zuvor den Chinesen zuvorkommen kann. Aber spannende Entwicklung, hier einen großen neuen Player in der Raumfahrt sich entwickeln zu sehen.
Auf jeden Fall sehr coole Themen und vor allem Rechenzentren in der Tiefsee. Das sehe ich auch in Zukunft vielleicht als ein Podcast-Thema, weil das auch mal was Besonderes ist, was man nicht so oft als Zukunftstipp oder Zukunftstechnologie zu hören bekommt. Ja, René, vielen Dank, dass du heute da warst. Vielen Dank für deine Einblicke.
Alexandra, vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Und an alle, die zuhören, lasst uns weiter über die Themen sprechen und schauen, ob wir auch ein paar davon nach Deutschland bekommen.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, bin ich dir dankbar, wenn du diese weiterempfiehlst, den Podcast abonnierst und mir eine iTunes-Rezension hinterlässt, damit dieser Podcast auch noch lange Zeit bestehen bleibt. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal eine wunderbare Restwoche und ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge von China Impulse – Zukunftstrends aus dem Reich der Mitte wieder dabei bist. Bis dann und Zaijian!